1100 bis 1200 Jahre vor Christus hat das abgespielt, das, was wir hier anschauen. Ein weiterer Punkt ist, es war zur Zeit der Richter und es war eine Hungersnot im Land. Aber es ist ganz am Anfang der Geschichte und schon im ersten Kapitel hört die Hungersnot auf. Also natürlich ist die Geschichte sehr kraft und es gibt dann wieder zu essen in Israel. Das sind so ganz grob einfach so der Rahmen vom Buch Ruth. Ich möchte aber euch mehr etwas, was mich tief bewegt da drin, wie das Buch Ruth. Wenn mich jemand fragen würde, welches ist dein Lieblingsbuch in der Bibel, dann ist das sehr schwierig, aber dann würde ich sagen, das Buch Ruth. Und das gibt einen Grund. Es ist etwa 20 Jahre her, als ich den Eindruck hatte, Gott redet zu mir über das Buch. Über das hören wir dann das nächste Mal ein bisschen mehr. Und das hat mich so bewegt. Wenn Gott anfängt zu reden über etwas, wo du denkst, ich glaube, ja, das hat etwas. Ich glaube, das will er in der Tiefe auch noch sagen mit dem Buch Ruth. Wo steht das Buch Ruth? Es steht zwischen dem Buch der Richter und dem ersten Buch Samuel. Und das werden wir heute ein bisschen anschauen. Der letzte grosse Richter, so ein Held in den Richter, der letzte grosse, das war der Simson. Und der erste grosse Held im Buch Samuel ist der Samuel. Und für mich ist es nicht zufällig, dass der eine vor dem Buch Ruth steht und der andere nach dem Buch Ruth. Und sie haben ganz, ganz eine ähnliche Geschichte, die zwei. Ich lese mal Richter 13, 2, Vers 2 an. Da war ein Mann aus Zoran von einer Sippe der Daniter, der Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen. Denn ein Nazirer Gottes soll der Junge sein von Mutterleibe an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Das ist die Sicht vom Simson. Das ist ja spannend, oder? Wir lesen nur von dem Mann, den Namen von dem Mann wissen wir. Den Namen von dieser Frau, die da den Simson gebiert, wissen wir nicht. Steht nicht in der Bibel, aber der Engel vom Herr begegnet dieser Frau. Und die Frau geht nachher zum Mann und sagt, du, mir ist das und das passiert. Und der Mann betet zu Gott und sagt, ja, dann soll doch der Engel nochmal kommen und uns genau die Anweisung geben. Der Engel kommt nochmal und er kommt zu der Frau. Und die Frau ruft den Mann. Also es ist interessant. Also die Frau spielt eine ganz zentrale Rolle in dieser Geschichte vom Simson. Und dann gehen wir zum 1. Samuel. Und das ist ja die Hanna, die gelitten hat, dass sie kein Kind überkommt. Und sie ist ja irgendwie geplagt worden von ihrer, sagt man dem, ihrer Konkurrentin, genau, weil die hat Kind gehabt. Und sie ist, wo sie da in Silo gewesen sind, im jährlichen Fest, ist sie so betrübt gewesen. Und dann ist sie zu der Stiftshütte gegangen und hat angefangen zu beten. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage meines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und sie hat da geredet, oder? Und der Eli hat das gesehen. Und hat irgendwann gefunden, was macht die Frau da? Die ist schon betrunken. Die ist da irgendwie. Sie hat leise gebetet. Und hat sie ein bisschen angefahren. Und sie sagt: Nein, nein, ich habe nur mein Herz Gott ausgeschüttet. Und dann sagt der Eli: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Zwei unfruchtbare Frauen, beide kommen einen Sohn über, beide, von beiden heissen, sind Gott geweihte vom Mutterlieb an. Also die Hannah hat das Kind Gott geweiht und der Engel vom Herr hat gesagt, der Sohn, der Simson, der soll Gott geweiht sein vom Mutterlieb an. Beide von denen haben ihre Haare müssen wachsen lassen. Ich weiss nicht, wie das ausgesehen hat wirklich. Oder? Wenn wir uns das vorstellen, kein Schermesser ist auf denen ihres Haupt gekommen. Beim Simson ist das uns mehr bewusst, aber beim Samuel war das auch so gewesen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie die ausgesehen haben, wie sie es gemacht haben, sei dahingestellt. Aber es war so gewesen. Beide, genau gleich, beide haben den gleichen Find gehabt, zu selber Zeit. Philister. Simson, wie beim Samuel, ist das der Hauptfind von Israel gewesen, das sind Philister gewesen. Beide haben eine spezielle Gabe bekommen. Der Simson war so ein Typ, der war sperrstark. Wenn der Geist Gottes über ihn gekommen ist, dann hat er einen Läufer gerissen, oder? Dann hat er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlagen. Ein Mann, der hatte eine ungeheure Power gehabt, durch den Geist Gottes. Der Samuel, vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, aber er hat prophetisch geredet. Und sein prophetisches Reden war nicht nur einfach Zukunftsreden, sondern er hat das Volk aufgerufen zur Umkehr, dass sie zurückkehren zu Gott. Das war sein prophetischer Auftrag. Aber jeder hat gewusst, der Mann, das ist ein Mann Gottes. Der hat etwas zu sagen. Der ist beauftragt von Gott, Prophet zu sein, in unserem Volk. Beide fangen im Hebräischen mit den beiden, mit zwei gleichen Buchstaben an, nämlich mit dem Shin, der Shimshon und der Shmuel. Und das zweite ist das Mem. Im Hebräischen tut man Vokal A, I, E, die schreibt man nicht. Also beide fangen mit den gleichen Buchstaben an. Oder? Das ist eine extreme Ähnlichkeit. Zieht sich durch ihr Leben. Beide sind Geweihte vom Mutterleib an. Beide haben so quasi unfruchtbare Mütter. Und beide kämpfen gegen die Philister. Der Simson am Anfang auch mit Erfolg und der Samuel mit sehr grossem Erfolg. Was ist aber der wesentliche Unterschied zwischen diesen zwei? Es gibt einen Unterschied. Und ich glaube, der Unterschied, ein Stück weit, ist, dass in der Mitte rein ist ein Buch Ruth. Die Ruth ist eine Frau, wo ich grossen Respekt habe, eine Frau von Charakter. Die war eine Frau, die geradlinig war, die zu ihrem Wort gestanden ist, die durchgezogen hat, was sie entschieden hat. Der Simson hat am Anfang die Philister geschlagen und dann steht irgendwann und er ging zu einer Hure. Und ist ja interessant, ist ein Geweihter vom Mutterleib an, er geht zu einer Hure, schläft bis um Mitternacht, steht auf. Die Stadt ist umstellt von den Philistern, weil die wollten ihn umbringen, oder? Weil der hat ja den Philister geschaut. Er geht und hebt da die Türen zum Angel aus, samt der Riegel, einfach alles, packt es auf den Rücken und läuft auf den Hogerruhen. Eine ungeheure Kraft. Kraft ist noch da gewesen. Aber interessant ist, in der Bibel, von dem Moment an, wo steht, er ist zu den Huren gegangen, steht nie mehr, in seinem ganzen Leben, der Geist Gottes ist über ihn gekommen. Die Kraft ist zwar noch da gewesen, die Kraft der Gabe ist noch da gewesen. Aber es ist nicht mehr gestanden. Voran ist immer gestanden und der Geist Gottes geriet über ihn und dann hat er irgendwie eben 1000 Philister erschlagen, einen Leu zerrissen, seine Stricke, die er gebunden war, ist einfach so gemacht. Aber es steht nicht mehr, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Später ist er dann wieder zu einer Frau und eigentlich, wenn er, wir würden meinen, eigentlich hätte er es merken, oder? Dreimal hat sie gesagt, Philister über dir, oder? Und er hat da seine Dings verrissen oder seine Haare wieder aus dem Webflock rausgerissen. Er hat angefangen zu spielen mit dem, was ihm Gott gegeben hat. Er hat das nicht eingesetzt für das Heil vom Volk Gottes, sondern er hat angefangen zu spielen mit seiner Gabe. Und schlussendlich hat er verraten, woher das seine Kraft kommt. Sie haben ihm die Haare abgeschnitten und er hat gemeint, ich kann wieder aufstehen, wie immer. Und dort steht, er hat nicht gemerkt, dass der Geist Gottes von ihm gewichen ist. Er hat keine Kraft mehr gehabt. Irgendwann war das vorbei gewesen. Und er hat keine Kraft mehr gehabt. Der Simson, seine Augen sind geblendet worden, er ist gebunden worden. Er ist ein Gefangener worden, blind und gefangen. Obwohl, dass er ein Geweihter war von Mutterliebe an. Ganz am Schluss hat ihm Gott noch Gnade gegeben, dass er in seinem Tod ihnen noch 3000 Philister in den Tod stürzen konnte. Aber auch dort steht nicht, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Beim Samuel, das ist ganz eine ganz andere Geschichte. Beim Samuel steht, im 1. Samuel 7, 13, so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel, von Ekron bis Gath. Also, zur Zeit, wo der Samuel gelebt hat, sind die Philister, der Feind von Israel, der war demütiger. Das ist der Unterschied zwischen dem Simson und dem Samuel. Obwohl das die wirklich, du kannst sagen, Geschichte, die ist fast identisch. Du kannst sagen, das sind doch die gleichen, oder? Aber das Ende ist völlig ein anderes. Und was ist der Unterschied? Ich würde es so in die heutige Zeit übertragen, sagen, es sind beides Christen gewesen. Sie haben beide den Geist Gottes gehabt. Sie haben beide Gaben von Gott gehabt. Und der Paulus sagt das ganz klar im 1. Korinther 12. Da redet er von der Gabe vom Geist. Und eine Gabe vom Geist, das ist einfach etwas, was uns geschenkt wird. Das ist etwas, was wir einfach überkommen. Und der Simson, wie der Samuel, haben einfach ein Geschenk bekommen von Gott, eine Gabe, wo sie einem Leib haben können dienen damit. Und mit dem Geschenk ist es so, du kannst es auspacken und kannst es brauchen, oder du kannst es auspacken oder nicht auspacken und du kannst es, wenn du es auspackt hast, einfach in die Ecke stellen. Das machen leider viele Christen auch. Eine Gabe ist da, um einem Leib zu dienen. Die ist nicht da, um in die Ecke zu stellen oder irgendwo zu konservieren. Und das haben beide richtig gemacht. Das hat der Simson wie der Samuel richtig gemacht. Die haben ihre Gaben eingesetzt. Aber im Galater 5, dort steht etwas von der Frucht vom Geist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Frucht vom Geist ist nicht das gleiche wie die Gabe vom Geist. Die Gabe ist etwas, ein Geschenk. Die Frucht vom Geist ist eine Frucht, so wie es eine Frucht. Und eine Frucht ist etwas, das heranwächst. Eine Frucht ist nicht etwas, das einfach, das ist einfach gerade da. Check, das habe ich jetzt, oder? Sondern die Frucht vom Geist ist etwas, das heranwächst. Ob du jetzt eine Rebe oder einen Äpfelbaum, was auch immer du kennst, nimmst, so ein Baum, so ein Weinstock, der muss beschnitten werden, dass er Frucht bringt. Der bringt nicht einfach, der kannst nicht einfach Cheddar lassen und einfach sein lassen und dann bringt er Frucht, sondern der muss beschneiden. Der muss jährlich drüber mit dem Messer. Oder du kannst auch ein Getreide nehmen. Das Getreidekorn, das muss im Boden rein und muss sterben, dass es Frucht bringt. Das ist der Unterschied zwischen der Gabe vom Geist und der Frucht vom Geist. Und der Simson, der hat nach seiner Lust gelebt, der hat nach seinem Vergnügen gelebt und der war nicht bereit, sein Leben hinzugeben für das Volk Israel. Er war nicht bereit, zu dienen, sondern er hat einfach ein bisschen Spass gehabt an seiner Kraft. Und die Frucht vom Geist, die wächst in unserem Leben nur, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen. Das braucht eine ganz klare Entscheidung. Jesus, ich will in das hineinkommen. Also wenn wir da von diesen Früchten lesen, Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter, die haben wir nicht einfach, indem wir Christ werden. Das wäre absolute Täuschung. Die Liebe, Freude, Friede, Langmut, all die Sachen, die da aufgezählt werden, die wachsen her. In dem, dass wir mit Gott leben. In dem, dass wir auf seinen Geist hören. In dem, dass wir seinen Willen suchen. Und in einen Prozess hineingehen. In einen Prozess von der Beschneidung, wo Sachen abgeschnitten werden, wo Sachen absterben in unserem Leben hinein. Und das von Gott kann wachsen. Das wächst, eine Frucht wächst her und reift her. Weil im Galater 5, 22 habe ich jetzt gelesen, gerade vorne steht, im Galater 5, 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei und so weiter. Das Fleisch und der Geist, also die Werke vom Geist oder die Frucht vom Geist steht gegenüber von unserem Fleisch, von unserer Lust, von dem, was wir gerne hätten und gerne würden und auch noch schön wäre. Und die zwei sind gegeneinander, sagt Paulus. Und die Frucht vom Geist wächst nur, wenn wir auch klare Entscheidungen treffen, jawohl, Jesus, ich will. Ich will ein Diener werden. Ich will dienen. Und dann kannst du nachher nicht bei der ersten Schwierigkeit sagen, nein, also das lange ich aber nicht an. Das geht mir zu weit. Sondern das geht durch einen Prozess durch, wo wir in die Beschneidung und in das Absterben hineinkommen. Die Ruth zeigt das eindrücklich. Die Ruth war eine Person, die schon durch Schwierigkeiten durch ist, indem dass ihr Mann gestorben ist, ihr Schwiegervater gestorben ist und sie trotzdem in all diesen Schwierigkeiten sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott und ist bereit, ihre Sicherheit, ihre gewohnte Umgebung, alles zu verlassen, die Grenzen zu überschreiten und nach Israel hineinzugehen, ist eine klare Entscheidung gewesen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Da gibt es nichts. Nichts kann uns trennen, außer der Tod. Und als sie dann da war, hat sie nicht gesagt, nein, aber so haben wir es dann gleich nicht vorgestellt. Ich gehe wieder zurück. Nein, hat sie nicht gemacht. Sie war bereit, um tief runterzusteigen. Sie hat die Arbeit gemacht von den Niedrigsten, von denen, die nichts hatten. Von den Mittellosen. Sie ist Ehren zusammenlesen. Hinten drei, von denen, die geerntet haben, das, was noch übrig geblieben ist. Ist sie bereit sie zum Zusammenlesen? Dass sie haben können überleben, sie und ihre Schwiegermutter. Wir kommen von dem Wechsel vom Simson zum Samuel, ist der Dreh- und Angelpunkt das Buch Ruth. Und wir kommen nur da drin rein, weil wir auch parat sind, um zu sagen, jawohl, wir gehen. Wir gehen auch durch Schwierigkeiten durch. Wir sind parat. Ich will nicht einfach nur für meine Lust leben, sondern ich bin parat, runterzusteigen. Ich bin parat. Ich entscheide mich, in das hineinzukommen, was Gott will. Ich will nicht nur einfach ein bisschen Liebe, Freude und Frieden produzieren, sondern ich will in die göttliche Liebe, in den göttlichen Frieden und in die göttliche Freude hineinkommen. Das ist eine andere Qualität, wieder einfach so ein bisschen lachen am Sonntagmorgen. Sondern es ist etwas, was tief in unserem Herzen ist. Das ist etwas, was der Geist Gottes wirkt, in dem, dass wir absteigen und er uns wieder erhöht. Und das ist das, was ja auch Jesus gemacht hat. Er hat nicht einfach gesagt, wow, es ist super beim Vater im Himmel, da bleibe ich. Sondern er ist runtergestiegen. Er ist in das Elend von dieser Sünde, von dieser Welt hineingekommen, mit drin hinein. Und hat da nicht einfach eine Show abgezogen, sondern er ist runtergestiegen, bis zum Tod am Kreuz. Er war bereit gewesen, sein Leben hinzugeben. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann geht es auch in die Richtung, dass wir bereit sind, unser Leben hinzugeben. Für ihn und für ihm seine Sache. Und nicht nach unserer Lust zu leben, wie das der Simson gemacht hat. Sonst werden wir irgendwann die Gefangenen und die Blinden, so wie der Simson, das ist die eine Wahl. Oder wir steigen wirklich ab und wir gehen auch durch schwierige Zeiten wieder ins Höhe, wie der Samuel, der dann zu seiner Zeit sein Fuß einfach auf dem Nacken vom Fing war. Und so denke ich, können wir auch heute im Abendmahl einfach eine Entscheidung fällen. Sagen, ja, Jesus, ich will in das Wesen, in den Charakter von dir hineinkommen. Ich will mich entscheiden. Und ich will nicht beim ersten Gegenwind gerade wieder umkehren und sagen, nein, das ist mir, so habe ich es dann gleich nicht gemeint. Wenn wir die Auferstehungskraft erleben wollen, dann müssen wir auch wirklich auch runtergehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können das uns nicht einfach irgendwo aneignen oder herziehen, sondern es ist ein Prozess, so wie die Frucht herreift. Und so, wenn wir einfach auch, wenn wir jetzt ins Abendmahl reingehen, daran denken, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, sein Leib für uns total hingegeben hat. Dass er sein Blut vergossen hat für unsere Schuld. Und es ist eine Möglichkeit, da drinnen auch wirklich zu sagen, jawohl, Jesus, ich will auch in den Charakter von dir hineinwachsen. In die echte Liebe. In die echte Hingabe. In das echte Dienen hinein. Und Jesus, wir wollen dir danken, dass du der bist, der durch deinen Geist das Willen und das Vollbringen bewirkt in unseren Herzen. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender von unserem Glauben. Und du bist vor uns hergegangen. Du hast durch dein Leben vorgezeigt, wie es du dir vorgestellt hast. Du hast dich vollkommen hingegeben. Du hast nichts zurückgehalten. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Danke für dein Blut, das du vergossen hast für unsere Schuld. Danke, dass du dein Leib hingegeben hast, dass du nicht geschont hast, dass du nicht vom Kreuz runtergestiegen bist, sondern dass du durchgelitten hast für uns, für die Schuld der ganzen Welt, dass wir umkehren zu dir, dass wir gerettet werden können. Und wir wollen dich erheben, wir wollen dich anbeten und dich bitten, dass du einfach auch klare Entscheidungen schenkst an dem Morgen.